kann. Gut, schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich auch bedanken für die ermutigenden Worte nach meiner letzten Predigt. Im April war das. Und ich war selber bewegt, also von dem, was ich gesagt habe. Also nicht, weil ich so intelligent bin, sondern weil wirklich diese Worte von Gott stammen mussten. Oder? Und ich habe jetzt wieder zugesagt, nicht wegen den Rückmeldungen, sondern eben, weil diese Vorbereitungszeit für diese Predigt, die ist immer sehr intensiv. Und das ist mein Zugang zu Gott und das stärkt eigentlich mein Fundament. Oder? Ich muss auch zugeben, beim letzten Mal hatte ich etwas Pech gehabt mit dem Thema, es ging um Versöhnung. Und da ist die Gefahr ja relativ groß, dass man sich damit auch persönlich befassen muss. Es war ja dann auch tatsächlich der Fall. Ich hatte ja in den Ferien dieses Erlebnis mit der Botschaftsdame in Singapur. Und dieses Mal hatte ich gehofft, ja, es ist das Thema verlorene Sohn. Es betrifft mich ja weniger, oder verlorene Sohn. Ich bin ja noch nie von zu Hause weggelaufen eigentlich. Aber ihr werdet sehen, auf was es hinausläuft. Wir alle kennen die Geschichte relativ gut. Also wir denken, wir kennen sie, also wir meinen sie zu kennen und möchten gleich damit beginnen, mit Lukas 15, Vers 1. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch, also Jesus, gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also Jesus ist hier auf der Reise nach Jerusalem, kurz vor seinem Besuch beim Zöllner Zachäus. Und der Konflikt hier mit den Pharisäern, der gewinnt da immer mehr an Gewicht, an Drama fast schon zu sagen. Und sie suchten ja auch einen Vorwand, um ihn zu töten. Und Jesus kontert dann, ich sage jetzt mal dem so, mit einer Trilogie in vier Akten. Also mit einem Höhepunkt am Schluss, eben das Gleichnis des verlorenen Sohnes, aber auch mit noch zwei vorherigen Gleichnissen, die eigentlich zusammengehören. Das ist das Gleichnis der 100 Schafen und das Gleichnis der verlorenen Münze. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, eigentlich, wenn ich über den verlorenen Sohn sprechen muss, dann muss ich von vorne beginnen. Das heißt, Vers 1 von diesem Kapitel. Der Hirte, der lässt ja 99 Schafe zurück und kümmert sich um das eine. Das kann man im Lukas Vers 3 nachlesen. Da erzählte ihnen Jesus folgende Geschichte, folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wieder gefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ja, ich möchte gleich mit der wichtigsten Frage beginnen. Warum lässt er die 99 Schafe in der Steppe zurück, um eines zu finden? Ich glaube, hier müssen wir den Kontext etwas im Auge behalten. Oder er spricht, es geht hier in erster Linie nicht um die übrigen Schafe, um diese 99, sondern um das eine, um dieses verlorene Schaf. Und diese 99 Schafe, die kann man als Symbol für die Pharisäer eigentlich anschauen, für die Selbstgerechten. Ne? Man kann auch noch Arroganz in dieser Liste hinzufügen, oder? Also die Arroganten lässt er zurück. Ich weiß noch, die ersten Worte einer guten Freundin, das war auch schon ein paar Jahre her, die waren zu mir, ich sei arrogant. He? Ich hatte sie vorher noch nie gekannt und das war ihr Zugang zu mir. He? Oder so hatte sie mich wahrgenommen. Und ja, nur durch das Erkennen der Wahrheit kann auch Umkehr geschehen, oder? Offensichtlich haben diese 99 Schafe diese Erkenntnis noch nicht, die Wahrheit gefunden. Sie hatten es nicht nötig, umzukehren. Die es nicht nötig haben, umzukehren. Folglich sind wir also alle hier in diesem Raum mindestens einen Schritt voraus, also im Vergleich zu diesen 99 Schafen. Und ich möchte auch betonen, dass der Hirt, der geht ja am Schluss, nachdem er es gefunden hat, nach seiner Rückkehr auch nicht zu diesen 99 Schafen und feiert das Fest mit ihnen, oder? Er geht zu seinen Nachbarn und Freunden, und welche sich für ihn gefreut haben, oder? Und ganz wichtig, Gott lässt uns eigentlich nie alleine, oder? So wie er mich und Bettina auch im Gebärsaal nicht alleine gelassen hatte. Ich wünsche mir, dass wir dieses Hirtenherz auch immer wieder in Erinnerung rufen. Also, ich kann mich auch wieder erinnern, mein Vater, mein leiblicher Vater, wir haben relativ lange auf den Philippinen gelebt, und er lebte dieses Hirtenherz vor. Und ich kann mich auch immer noch gut an seine Besuche erinnern. Sobald er hörte, es gibt irgendwo ein Problem, ging er hin zu Besuch und sprach mit diesen Leuten, oder? Es waren schöne Häuser, gemauerte Häuser, es waren aber vielmehr auch Häuser auf Stelzen, die am Ufer standen und wo man wusste, dass die beim nächsten Taifun nicht mehr dastehen werden oder zumindest zerstört sind oder untüchtig zum Bewohnen. Er besuchte seinen Patenjunge im Gefängnis als einziger der Familie. Und was ganz wichtig ist, ich kann mich nie an irgendeinen Vorwurf, an Worte von Vorwürfen oder Überheblichkeit erinnern von meinem Vater. Oder? Und auch ein sehr schönes Erlebnis war, das war auch wieder 20 Jahre her ungefähr, da gab es diese Mission-Konferenz in Holland, es waren mehrere tausend junge Leute, und ich und meine Freunde wollten dorthin reisen. Es war über Weihnachten, Neujahr, und es war immer ein Erlebnis, dorthin zu reisen. Und die Gruppe aus der Schweiz war auch meistens die größte der Teilnehmer oder an dieser Konferenz. Und ich wollte unbedingt mit dem eigenen Auto hinfahren. Man hätte auch den einfachen Weg nehmen können. Man hätte es auf dem Anmeldetalon Car hinschreiben können und sagen, ja, ich steige irgendwo am Bahnhof ein in den Bus und hätte so bequem nach Holland fahren können. Wir wollten aber mit dem Auto, selbstständig, mit etwas Abenteuer, und die eigenen Füße nehmen. Ich habe dann auch gefragt bei den Familien in der Gemeinde, da diejenigen, die große Autos haben, und es kam von jedem, nein, Philemon, das ist unvernünftig. Nein. Und ich war dann auch sehr enttäuscht persönlich, oder? Ich habe das damals sehr persönlich genommen. Ein guter Freund hat dann auch sogar noch abgesagt. Er hat gesagt, nein, Philemon, ich gehe mit dem Car, oder? Ja gut. Bis mein Vater kam und gesagt hatte, Philemon, du darfst mein Auto haben. Und hat mir den Schlüssel gegeben und hat nichts mehr gesagt, oder? Und er hat jetzt nicht gesagt, ja, Philemon, fahr vorsichtig, oder? Gell, du schaust schon, oder? Das wusste ich ja selber auch, oder? Und da war ein Sohn, der frei sein wollte, oder? Ich, ja. Und was machte der Vater? Er ließ ihn los und nahm das Risiko in Kauf, oder? Mit so einem Vater bin ich aufgewachsen, dafür bin ich ihm mein Leben lang sehr dankbar. Es geht in dieser Trilogie um dieses Tragen des Schafes auf der Schulter. Also diese Liebe, dieses Tragen, das kümmert sich nicht um das eigene Wohl oder um das eigene Vermögen. Er lässt jetzt seine anderen Schafe zurück. Das ist ihm eigentlich nicht so wichtig wie das eine, das verloren ging. Und zu dieser Liebe gehört halt auch Schmerz dazu. Und darum auch immer diese Freudenfeste nach diesen Gleichnissen. Also diese Freudenfeste sind eigentlich ein Ausdruck von dieser Befreiung, oder? Man hat losgelassen und es kommt gut und man feiert. Und ja, wir sind Freunde. Wir sind eigentlich nicht die 99 Schafe in diesem Gleichnis, wir sind seine Freunde, wir sind seine Nachbarn vom Hirten. Ja. Ja, es geht weiter damit mit diesem Gleichnis mit den 10 Silbermünzen. Lukas 15, Vers 8. Ich muss noch ein bisschen üben an der Formatierung. Es ist ein bisschen klein. Aber darum lese ich es jetzt vor. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze, ich habe das Fernsehsteuergerät wieder gefunden, die ich verloren hatte. Und ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Diesmal geht es um eine Frau, die wohl in einem fensterlosen Häuschen wohnt und einen steinigen Boden hat, weil sie kehrt den Boden, damit sie die Münze hört, wenn sie sie findet. Die Münze, wie auch das Schaf vorhin, das ist eigentlich das Gleiche. Beide hatten keine Chance, die aus eigener Kraft, aus der Misere zu kommen. Oder? Also Gott vergleicht uns mit Schafen und mit Münzen. Mehr sind wir eigentlich nicht wert. Und als Nicht-Biologe muss ich auch immer wieder sagen, ja, aus meiner Sicht sind die Schafe auch die dümmsten Tiere, die es gibt. Oder? Also da, ja, man muss sich, ich war mal auf einer Wanderung, ich habe diese Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Ich war mal auf einer Wanderung, da war ein Schaf, lag umgekehrt auf dem Rücken am Boden, oder? Und die 99 anderen Schafe rundherum hatten friedlich weitergegrast. Und das wäre gestorben, wenn nicht ich, ja? wenn nicht jemand dieses Schaf wieder auf die eigenen Füße gestellt hätte. Oder? Das wäre im Leben nicht selber auf die eigenen Füße gestanden. Es hat auch schon ja, rote Augen und so weiter. Aber so sind wir, oder Schafe, Münzen, die im Dunkeln nicht aus eigener Kraft sich befreien können. Oder? Also wir können auch nicht aus eigener Kraft gerecht werden. Oder? Die Vergebung geht von unserem Vater aus, und sie lässt sich auch nicht verdienen, oder? Sondern nur annehmen, akzeptieren. Wie das Schaf auf der Schulter des Hirten. Und jetzt zum Höhepunkt, kommen wir zum verlorenen Sohn. Ich war überzeugt, dass ich da wohl auch eher jetzt über den älteren Sohn erzähle. Dieser klassische verlorene Sohn bin ja nicht ich, oder? Eben wie gesagt, ich war ja höchstens an dieser Missionskonferenz in Holland, kam zurück, wohlbehalten. Es hat fast noch einen Beinahe-Unfall gegeben, aber das habe ich meinem Vater nie erzählt. Und mein Erbe werde ich wohl auch nie sehen, weil insignifikant. Also warum betrifft das jetzt mich oder dieser verlorene Sohn? Auf Englisch habe ich gemerkt, heißt diese Geschichte ja auch nicht verloren, sondern es geht um den verschwenderischen Sohn. Also der prodigal son heißt es auf Englisch, nicht der lost son. Und also dieser verschwenderische Sohn, und mit diesem Adjektiv im Hinterkopf, verschwenderisch, lesen wir jetzt mal dieses Gleichnis oder diesen Teil dieses Gleichnisses. Lukas 15, Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf, unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er fragte sich, ja, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, also bevor der Sohn noch irgendetwas sagen konnte. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, jetzt kommt er zu Wort. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es an und steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Maskalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wir sehen, es herrscht wieder mal Freude, ein Freudenfest. Und mein Eindruck ist ja generell, wir feiern viel zu wenig für das, was wir eigentlich erleben. Und es gibt eigentlich auch immer genug Gründe dafür, nicht wahr? Bei allen drei Gleichnissen geht etwas verloren, das Schaf, die Münze, der jüngere Sohn. Und bei allen drei Gleichnissen wird ein Fest gefeiert. Jesus nimmt hier wohl auch Bezug auf das Essen mit den Sündern. Ein Fest feiern heißt ja schlussendlich einfach gemeinsam essen. Gastfreundschaft, einfacher gesagt, oder? Ich bekam letztens im Büro, also letzte Woche, ein E-Mail, wo man mir sagte, ja, ich solle ein positives Feedback-Kultur fördern in meiner Firma. Oder man solle die kleinen Erfolge feiern. Das ist so, ja, eine so Management-Sprache, oder? Wie viel mehr gilt das eigentlich erst für uns, Söhne und Tochter von unserem Vater, oder? Und wir dürfen nicht vergessen, bei jedem Fest freuen sich auch die Engel mit im Himmel. Es muss also nicht kompliziert sein. In dieser Geschichte geht es teilweise auch um Erbrecht ein bisschen und ich habe da nachgeforscht. Man findet eigentlich in der Bibel nicht so eine Abhandlung, wie wir es hier aus unserem OR oder aus unseren Gesetzestexten kennen. Es gibt hin und da Hinweise zu diesem Erbrechtgesetz. Und eine davon ist, dass das Vermögen des jüngeren Sohnes, das er bekam, vermutlich rund ein Drittel war. Und der Ältere kriegte zwei Drittel. Das kann man nachlesen im 5. Mose 21, Vers 17. Aber interessanter wird es dann in den nachfolgenden Versen, im 5. Mose 21, 18 bis 21. Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter hört, und wenn sie ihn züchtigen und er trotzdem nicht auf sie hört, dann sollen Vater und Mutter ihn packen, vor die Ältesten der Stadt und die Torversammlung des Ortes führen und zu den Ältesten der Stadt sagen, unser Sohn ist störrisch und widerspenstig, er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein Verschwender und Trinker. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn steinigen und er soll sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen und ganz Israel soll davon hören, damit sie sich fürchten. Also das ist eigentlich die Basis, zu der Jesus zu seinen Zuhörern sprach, oder? Das war das mosaische Text, ich zitiere aus der Bibel. Ja, also dieses Gleichnis hatte mehrere Zuhörer und auch entsprechend verschiedene Aussageebenen. Und hier, eine davon war eben zu diesen Pharisäern. Und da schickte er mit diesem Beispiel so eine kleine Speerspitze oder Richtung Pharisäer. Weil gemäß altem Bund muss der jüngere Sohn, also dieser störrische Sohn, gesteinigt werden. Und was passiert in dieser Geschichte? Der Sohn kriegt zu ihrem Überdruss einen Ring, ein Gewand, neue Schuhe, ein Mastkalb und alle feiern das Fest. Also man Ich gehe davon aus, dass ihr auch eine gute Fantasie habt, oder wie muss das in den Köpfen der Pharisäer sich abgespielt haben? Lauter Tilt und Error und Restart, was auch immer, Fehlercode, das geht nicht auf, oder? Aber wir sind ja nicht die Pharisäer. Ich gehe mal davon aus, dass dieser jüngere Sohn auch nicht so ganz der einfachste war. Der Vater wusste, es lohnte sich nicht, auch ihm das auszureden, da diesen Erbvorbezug. Der Vater, also in diesem Gleichnis, wusste auch, was eigentlich aber auch eine Liebe ausmacht, oder? Und das ist die Freiheit. Und er gibt ihn frei. Und wer seine Kinder loslässt, geht aber auch das Risiko ein, seine Kinder zu verlieren. Das ist richtig. Aber wenn du auch deinen Kindern Vertrauen entgegenbringst, dann wirst du auch belohnt werden. Und er lässt ihn frei mit seinem ganzen Herzen. Und nur darum, denke ich, kommt der jüngere Sohn auch zurück, oder? Denn warum soll er zurückkommen, wenn ihm der Vater auf den Weg gibt, dass er eh nicht glaubt, dass er es alleine schafft, dass er ihn eh bald wiedersehen wird, oder? Dann würde ich jetzt sagen, käme ich als jüngeren Sohn sicher nicht zurück. Das heißt, also das Herz, dieser Vater hat ihn mit ganzem Herzen freigelassen. Zu wem, wenn nicht zu so einem Vater, käme man zurück? Das ist Vaterschaft pur. Der Vater lief ihm sogar entgegen. Also man kann sich das vorstellen, vielleicht ein älterer Mann. Aus den Filmen weiß ich, die haben eher so Röcke an, oder? Vielleicht muss er so den Rock lupfen und ihm entgegenrennen, was auch immer. Wie auch immer das ausgesehen hatte. Rennen war vermutlich auch nicht das Eleganteste damals. Und er fiel ihm um den Hals, bevor er irgendein Wort sagen konnte. Und küsste ihn. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. Ja. Eben, wie gesagt, der Sohn, das war ja vermutlich das Frechste und Ungehörigste, was er machen konnte. Nämlich das Erbe von vor dessen Tod einzufordern. Vermutlich hat jede Familie solche Söhne, oder? Leute, die immer etwas quer in der Gegend stehen, die rückwärts laufen, sage ich jetzt mal. Ich hatte nämlich in dieser Corona-Zeit, hatte ich auf Netflix diese Dokumentation von Michael Jordan angeschaut. Michael Jordan war eigentlich mein Sportler-Idol aus meiner Kindheit. Ich habe ja so lange Tentakelärme, oder? Da kann man gut Basketball spielen. Ich bin auch auf den Philippinen aufgewachsen, wo Basketball auch mehr an höheren Stellen war als hier, als für Fußball, oder? Und in dieser Dokumentation ging es auch um Dennis Rodman. Das ist vermutlich auch vielen geläufig, dieser Dennis Rodman. Das ist der Basketballspieler mit diesen gefärbten Haaren, mit dem Piercing und seinen Eskapaden. Also er war nicht normkonform, überhaupt nicht, oder? Das Gegenteil davon. Aber er gab auf dem Platz alles für sein Team, für den Erfolg, den sie auch damit hatten. Und dies nur, also so kam es herüber aus dieser Serie, weil der Trainer ihn so angenommen hat, wie er ist, oder? Er hat ihm gesagt, schau, Dennis, es gibt halt einfach Leute, die rückwärts laufen, oder? Du bist halt einer von denen, das ist in Ordnung. Und dieser Dennis, der hat ihn nachher aus der Hand gefressen, oder? Hat gemacht, was er tun musste auf dem Parkett, oder? Es gab da auch ein Beispiel, da lief er weg nach Las Vegas und stellt euch mal vor, Michael Jordan musste ihn holen. Also Michael Jordan, das ist der berühmteste, der beste Sportler aller Zeiten, ungefähr so, oder? Und er stieg in den Flieger und holte diesen Dennis Rodman aus diesem Sumpf und holte ihn zurück. Und und wir wissen, Jesus liebt auch diese Menschen ganz besonders, oder? Er tafelte ja mit ihnen, oder? Das ist das, was den Pharisäern gestört hatte. Die haben es ja auch nötig, versteht ihr? Im Reich Gottes, da geht es ja nicht um Gleichheit. Jeder ein Fest, damit alle gleich sind, oder? Sondern es geht ja um die Beziehung zu Gott. Je näher du bist an Gott, desto weniger Feste brauchst du eigentlich, oder? Desto mehr erfährst du die Gegenwart Gottes und dann brauchst du ja kein Fest mehr. Und desto mehr kannst du dich auch freuen über andere, die ein Fest viel mehr nötig haben als du selber. Oder? Ich bleibe gerne zu Hause, wenn der Hirte ein Schaf sucht. Oder? Ich muss ja auch schon viel zu viel bei den Besuchen meines Vaters dabei sein. Oder? Ja. Und diejenigen, die zu Hause bleiben, die wissen, dass Gott sie gern hat und kennen die Stärke ihres Fundamentes. Ist, oder? Und mein Eindruck ist, wenn in dieser Welt nebst den stabilen Fundamenten noch immer mehr stabilere Fundamente dazukommen. Oder? Ich nehme in Bezug auf eine letzte Predigt, ich baue ja einen Schrebergartenhäuschen momentan, da wenn immer mehr neue Schrebergärten gebaut werden, die stabil sind, die schön sind, dann spricht man von einer Stadt Gottes, oder? Dann ist es eine Stadt, die blüht, dann ist es ein Schrebergarten. Das ist eine Welt in Miniformat, oder? Dann wird es der schönste Schrebergarten der Stadt sein. Kommen wir nochmals zurück auf dieses Verschwenderische, oder? In Tat und Wahrheit ging ja der Sohn, Entschuldigung, ich habe nicht. Ging der Sohn verschwenderisch mit seinem Erbe um. Er verprasste es und lebte verschwenderisch. Ich habe dann nachgeschaut, weil ich hatte immer im Kopf gehabt, ja, er sündigte und er trieb Unzucht. Irgendwie so hatte ich die Bibelstelle im Kopf und ich möchte nochmals auf den BibleHub.com kommen. Das ist BibleHub.com. Da könnt ihr diese Textstelle, nicht diese, Lukas 15 eingeben und dann auf Strongs klicken und dann seht ihr alle griechischen Wörter vom Ursprungstext. Und dann könnt ihr auf Verprassen klicken und dann seht ihr, was es wirklich bedeutet. Oder? Es heißt nichts von Unzucht oder Sündigen, sondern schlicht und einfach Verprassen. Er verpulverte es. Oder? Dass er mit Huren verkehrte, ist eigentlich nur eine Mutmaßung des älteren Sohnes. Oder? Da, Beatrice, wie kannst du eine Folie zurück? Da in diesem langen Text kommt es nirgends vor, was er mit seinem Geld gemacht hat. Dass er falsche Freunde um sich hatte, steht nirgends. In der Hungersnot kam jeder in Schwierigkeiten. Aber er ging verschwenderisch um mit seinem Geld. Er war an sich ja nicht verloren, er wusste ja, wo er war, sondern er hat sein Geld verloren, sein Erbe. Doch warum sah er sich als Sünder? Da steht er dann auch. Er kam nach Hause und sagte, Vater, ich habe gesündigt. Gut, vielleicht stimmt es auch mit den falschen Freunden, das kann sein, oder das mit den Huren. Diese klassische Erzählweise hat auch seine Berechtigung, nur macht man es sich damit viel zu einfach. Da kann man sich auch einfacher zurücklehnen, das betrifft ja nicht mich. Ich möchte hier ansetzen und eine Perspektive des Verwalters in diese Geschichte einflechten. Also, Jesus brauchte oft dieses Verwalterbeispiel. Es geht ja dann im Gleichnis nach dem verlorenen Sohn, geht es auch gleich um einen untreuen Verwalter. Vielleicht war das jetzt der Einstieg zu diesem Gleichnis, wer weiß. Der Verwalter ist ein Mensch, der in seinem Dienst steht, dem Gott sein Gut anvertraut hat und das er verwalten soll als treuer Hausverwalter. Übrigens, ja, weil es im nächsten Gleichnis auch, ich hatte diesen Eindruck, weil es eben in der nächsten Passage auch um diesen Verwalter ging. Oder? Und wir sind schlussendlich Verwalter vom Erbe, welches wir von Gott geschenkt bekommen haben, nicht wahr? Oder? Unter dem Erbe, was ist das, was kann man sich darunter verstehen? Ich verstehe darunter das Wort Gottes, die Vaterschaft, oder? Wir sind seine Kinder. Die Gewissheit, dass wir ewig leben, der Heilige Geist, den er uns gegeben hat, als seine Kinder, und den Segen, den wir bekommen. Oder? Was machen wir mit unserem Segen? Also dieser Segen, den jetzt Bettina und ich während dieser Geburt erfahren durften, der muss weitergetragen werden. Oder? Das ist, ein weiterer Eindruck war eigentlich, ja, das Erbe ist vielleicht auch wie das Licht, das wir sind, oder? Wir sollen Sorge tragen zu diesem Erbe. In Galater 4, 6 steht, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn oder eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also kommen wir nochmals zurück zu diesem jüngeren Sohn. Welche Schuld hat eigentlich der verlorene Sohn auf sich geladen? Das Vermögen an sich zu verprassen ist ja nicht per se falsch. Es ist ja auch sein Geld gewesen. Er kann machen mit dem, was er will. Eigentlich hatte er als Verwalter versagt. Er hat das Erbe verprasst, obwohl sein Vater noch lebte. Wie gehen wir mit unserem Erbe um? Wie gehe ich mit meinem Erbe um? Jesus mag keine statischen Verwalter. Er möchte, dass wir aus unserem Erbe, das ja eigentlich ihm gehört, als Verwalter das Beste daraus machen. Wir sind ja überzeugt, dass das unser Segen, den wir erhalten haben, unsere Talente, unser Vermögen, den Ursprung in Gott hat. Wir sind also eigentlich Verwalter unserer selbst. Also wir verwalten uns selber im Prinzip. Und dieser Perspektivenwechsel ist key, denke ich, zu dieser Geschichte oder für unser Leben. Im Lukas 19, also vier Kapitel weiter, lesen wir auch wieder von einem Verwalter. Es scheint für den Lukas ein wichtiger Begriff zu sein. Lesen wir das Gleiche vom anvertrauten Geld. Da gibt es einen König, der sein Geld seinen Dienern anvertraut hatte. Und er lobte besonders denjenigen, der etwas aus diesem Geld, aus diesem Erbe, kann man auch sagen, gemacht hatte. Ja. Also der jüngere Sohn, der hat eigentlich nicht im Sinne von Gott das Beste aus seinem Vermögen gemacht. Dem Vater ist es eigentlich irrelevant, ob das Geld da ist oder nicht. Er hat ja genug, der Vater, oder? Also es kommt ja auch von ihm. Der jüngere Sohn war einfach ein mieser Verwalter seines eigenen Lebens. Und das, glaube ich, bin ich relativ oft. Irgendwo ist jeder von uns mal rückwärts gelaufen. Aber das ganz Besondere an diesem Gleichnis ist ja, dass es ja gar nicht um die beiden Brüder geht, sondern es geht ja um den Vater. Und es geht um echte Liebe und das hat unendliche Kraft. Es kann Berge versetzen, weil jede echte Liebe etwas Überzeugendes hat. Und das ist keine hochstehende Theologie, darum kann ich auch hier vorne stehen, oder? Ohne Studium. Wenn ihr denkt, ihr müsst irgendwo Gott oder die Bibel oder Jesus oder irgendetwas verteidigen, dann erzählt einfach diese Geschichte, oder? Vom verschwenderischen Sohn, vom verlorenen Sohn. Und warum ihr dann auch an solch einen Gott glauben möchtet und warum ihr auch an diese Vaterschaft glaubt und seine Hand hält. Mögen wir noch? Wir hören auf. Möchtest du weiterfahren? Gut. Dann kommen wir zum älteren Bruder. Eigentlich dachte ich eben, wie gesagt, wir sprechen mehr über den älteren Bruder, aber ja, schlussendlich geht es ja nicht um die Frage, wer man ist, oder der Jüngere oder der Ältere, sondern es geht um den Vater, oder? Und es geht darum, dass man begreift, dass es um die Beziehung geht. Oder? Und dass er einem auch die Freiheit gibt für unser Leben. Und er uns über alles liebt. Oder? Das ist einfach nur der Einstieg. Und der ältere Bruder, der passt ja eigentlich auch nicht zu den vorherigen Teilen. Also es passt nicht zu diesem verlorenen Schaf, zu dieser Münze oder zum jüngeren Bruder. Er blieb zu Hause. Er war auf dem Feld. Die letzte Folie bitte, Bea. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig. Ich bin übrigens der ältere Bruder in meiner Familie. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Also der Vater geht wiederum auf den Bruder zu, auf den anderen Bruder. Und wartete nicht, bis er kommt. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, ist ja sein Bruder, oder? Aber sagt, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren gebracht hat, Klammer, wir wissen, ich weiß es nicht, ob das stimmt, oder ein Gerücht ist, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Scheinbar hat der Vater immer noch Hab und Gut. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, nun lebt er wieder und er war verloren und ist jetzt wiedergefunden worden. Also ich denke, mit diesem älteren Bruder werden mit Sicherheit auch die Pharisäer angesprochen. Aber über die Pharisäer möchten wir ja nicht reden. Es geht um uns. Wir kommen hier nämlich auch meine eigenen Kinder in den Sinn. Ja, der Levi hat das und das gemacht. Tun du ihn bestrafen. Und so weiter. Man könnte jetzt Seiten füllen. Nein, das ist nicht eine Aufgabe. A. Punkt. Der ältere Bruder bleibt zu Hause und macht Vorwürfe. Auf die Idee, den jüngeren Bruder irgendwie zu retten oder in der Hungersnot zu helfen, kommt er offensichtlich nicht. Eine gute Freundin, das ist wieder die gleiche, die mir gesagt hat, ich sei arrogant. Und ich, wir texten uns immer so einmal im Jahr zu, so wie geht's deinem Gurkenleben? Ja, wollen wir dieses ältere Bruder da sein? Eigentlich war der ältere Bruder ja auch verloren. Er war nah beim Vater und doch weit weg. Das ist eigentlich, mir ist kein besseres Beispiel in den Sinn gekommen, das ist wie Porsche fahren und meinen, es sei ein Subaru. Es geht hier ums Vergleichen. Oder? Wo Neid herrscht, herrscht Unvergebung. Und wo Unvergebung herrscht, herrscht Sünde. Und vermutlich hat jede Sünde, also das ist das Getrenntsein von Gott, irgendwo seinen Ursprung in einer Unvergebung. Da komme ich wieder zurück auf meine letzte Predigt. Also das Kabel zu Gott hat einen Wackelkontakt. Ich wünsche mir, dass wir im Umgang miteinander beginnen, ich zitiere, ganz einfach gut zu denken, oder? Ich wünsche mir, dass wir gegenseitig uns die Füße waschen und auch aus dieser Komfortzone herausbrechen. Also. Der vierte Akt, also wir sprechen immer noch von dieser Trilogie in vier Akten, oder Trilogie, weil es drei Gleichnisse sind und das dritte Gleichnis hat zwei Teile, in der Summe ist es vier, endet eigentlich ja nicht richtig. Es ist nicht bekannt, ob der ältere Sohn am Schluss am Fest teilnimmt. Die Geschichte müssen wir also selber fertig schreiben. Gehe ich an dieses Fest? Oder jetzt hat die Chance, der Bruder nach diesem Punkt noch seine Meinung zu ändern, oder? Und umzukehren. Freue ich mich, dass ich beim Vater sein kann? Freue ich mich mit dem Hirten? Freue ich mich mit der Münzsammlerin? Ja, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, ob wir jetzt der jüngere oder der ältere Sohn sind, sondern es geht darum, schlussendlich, ob du ein guter Verwalter deines eigenen Lebens bist. Kind, alles, was mein ist, ist dein. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist immer bei mir. Ich möchte jetzt auch euch nicht erklären, wie man ein guter Verwalter sein kann. Ich glaube, das wisst ihr sich besser als ich. Ich frage euch einfach zum Schluss, jetzt kommen wir zum wirklichen Schluss, weil die Seite fertig ist. Sind wir zufrieden mit unserem Gurkenleben? Ne? Also die Frage, die mich meine Freundin immer stellt, leite ich euch jetzt weiter. Ich möchte beten zum Schluss. Lieber Vater, aber Vater, eigentlich finde ich es nicht nett, dass du uns alle als Schafe, Münzen oder störrischen Sohn bezeichnest oder als Elternsohn, der zu Hause sitzt. Aber vermutlich hast du recht. Ich bitte dich um Weisheit und um Gelegenheit, sinnvoll, so wie du es haben möchtest, mit unserem Leben, mit unserem Erbe umzugehen. Oder ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie man das tut. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Wir sind deine Söhne und deine Töchter. Wir möchten ganz nah bei dir sein. Und wir möchten uns freuen an allem, was von dir kommt. Zeige uns Demut, wie wir unsere Perspektive wechseln können. Von nur ich zu diesem Verwalter-Auge, zu dieser Du-Du-Perspektive. Und ich segne euch damit. Ich segne euch, ich glaube, ihr müsst aufstehen, Entschuldigung, in der Tradition. Ich möchte euch wirklich segnen für diese Ferienzeit, nach dieser Corona-Ferienzeit, für wunderschöne Erlebnisse mit Gott. Und ich segne euch mit vielen Gelegenheiten, um Feste zu feiern. Und um euch über andere zu freuen. Und ich segne euch ganz einfach mit Gastfreundschaften für diese Ferien.